Weißt du schon? Die Arbeitswelt und Jobs ändern sich. Neue Skills schaffen Entwicklungsmöglichkeiten für dich. Durch das Erlernen neuer Kenntnisse verschaffst du dir ein geiles Gefühl. Denn Wissen macht stark, resilient, schlau und glücklich. Wir, die Haufe Akademie, begleiten dich dabei mit einem umfassenden Weiterbildungsprogramm. Nimm deine Zukunft selbst in die Hand und suche dir aus über 2300 Themen dein passendes Haufe Akademie-Angebot. Denn Weiterbildung wirkt und du kannst gechillt sagen, ich weiß.
Ein frohes neues Jahr wünscht der Podcast Talking Basketball. Wir sind wieder da, auch im neuen Jahr, das reimt sich sogar. Hier ist Olli Ditschke, Olli D. und da ist der Stefan K., auch Stefan Koch genannt. Stefan, alles Gute zum neuen Jahr wünsche ich dir.
Olli ebenfalls. Ich wünsche dir natürlich auch alles Gute und allen unseren Zuhörern viel, viel Glück und Gesundheit in 2024. Ne? Haut rein, alle zusammen.
Ich hätte es nicht besser sagen können. Danke für diese schönen Worte. Vielleicht wird es ja auch ein sentimentaler Podcast, diese erste Folge 2024. Was meinst du?
Warum sollte sie sentimental werden?
Weil wir mit einem sehr erfolgreichen Menschen sprechen werden, der dann rückblickend vielleicht mit Tränen in den Augen zusammenbricht, weil du ihn auch sehr gut kennst, vielleicht Geschichten rausholst, wo er dann vom Stuhl fällt. Wer weiß das schon?
Nein, also ich glaube, wenn er weint, dann nicht aus Sentimentalität, sondern er wird weinen, weil er mich grundsätzlich kennenlernen musste und das als den Tiefpunkt seines Lebens erachten wird. Da wollen wir
rauskriegen. Wir verraten ja schon viel. Ne? Wollen wir dann gleich loslegen oder wollen wir noch ein bisschen geheimnisvoll sein?
Na, also was können wir sagen? Er ist der sportliche Architekt eines der erfolgreichsten Programme in Deutschland und war dieser sportliche Architekt gleich in Doppelfunktion, beziehungsweise ist das immer noch in einer Funktion. Und ja, ansonsten stell du ihm doch die erste Frage, weil ich kenne die Antworten darauf. Es gibt nicht nur eine.
Ja, wenn man ein bisschen recherchiert, kriegt man es heraus. Ne? Aber ich frage ihn mal, lieber Gast, erstmal herzlich willkommen im neuen Jahr. Schön, dass du da bist. Hast du einen zweiten oder dritten oder vierten oder fünften Vornamen?
Hallo, lieber Olli. Hallo, lieber Stefan. Ich habe einen zweiten und einen dritten Vornamen.
Die da heißen?
Ah, ich wollte gucken, ob die geschlossene Frage noch ausgebaut wird. Ich heiße nicht nur Thorsten Leibenhardt, sondern als Zweitname heiße ich Holger und als Drittname heiße ich Axel.
Warum ist das so?
Das darfst du nicht mich fragen, sondern da sind meine Eltern die richtige Adresse. Meine Geschwister haben auch jeweils noch einen Zweit- und Drittnamen. Dort wurden irgendwelche Verwandte genutzt bei der Namensfindung. Und obwohl da noch ein paar gewesen wären, haben sich meine Eltern bei mir überlegt, na, welche Namen gefallen uns neben Thorsten noch? Und da sind sie auf Holger und Axel gestoßen. Also da gibt's keine verwandtschaftlichen Beziehungen. Vielleicht waren sie auch der Meinung, Thorsten ist halt auch nur so eine subgute Wahl. Ja, nehmen wir nochmal zwei weitere. Vielleicht müssen wir zwischenzeitlich mal switchen.
Das haben wir also erledigt. Wenn man durch deine Vita guckt, ist mir noch eine Frage eingefallen, die mich brennend interessiert. Scotch oder Bourbon?
Scotch, und das ist relativ einfach. Ich konnte mit beidem nichts anfangen, bis ich dann beruflich nach Glasgow gegangen bin. Und ja, der Alkohol spielt eine nicht unbedeutende Rolle in Schottland und vor allen Dingen der Scotch. Und ich habe tatsächlich zu einem gewissen Maß das Schätzen gelernt, bin dann auch mal in eine Destillerie reingegangen und habe eine Verköstigung gemacht. Und seitdem trinke ich ab und zu auch mal einen Scotch. Aber es ist dann auch nur der Scotch. Mit Bourbon kannst du nicht jagen.
Was habe ich übrigens auch mal gemacht in der Destillerie in Schottland und was ich nicht wusste, was aber überragend ist, hiermit ein Hinweis an alle in der Hörerschaft. Ich kenne es nur vom Wein, aber mit Whisky geht das auch. Whisky, vorher relativ dunkle Schokolade essen und dann den Whisky hinterher. Überragend. Hätte ich nie gedacht.
Sehr gut, das wusste ich auch nicht. Das wusste ich aber auch nicht vom Wein.
Also guck mal, bei uns kannst du was lernen. Tja. Und dann noch eine Frage, bevor Stefan natürlich loslegen wird. Der hat ja ein Fragenfeuerwerk sich vorbereitet, ja, weil er Weihnachten unterm Baum saß und nichts zu tun hatte. Hast du alle Minuten, die du 2023 irgendwie nicht mehr im Kopf hast, wiedergefunden? Weil es gab da ja wohl so den einen oder anderen Abend, wo wohl irgendetwas.
Ja, da hat sich jetzt eine Legende gebildet. Ja, das ist gar nicht so schlimm, wie alle behaupten. Es ist allerdings tatsächlich so, ich kann mich nicht mehr so gut an alles erinnern am Abend beziehungsweise am Morgen danach, als wir Deutscher Meister geworden sind. Ich würde behaupten, so zwischen 3 und 6 Uhr gibt es nur bruchstückhafte Erinnerungen und auch die Kollegen, Kolleginnen, mit denen wir gefeiert haben, konnten mir nicht komplett auf die Sprünge helfen. Ja, es gibt so ein paar Fotobeweise oder Fotoindizien, ein paar Videoindizien, die sind zum Glück nicht so spektakulär, als dass wir jetzt hier näher drüber reden müssten. Aber so ganz genau an die Zeit kann ich mich nicht mehr erinnern.
Du wärst ein guter Samba-Tänzer, hat man gehört.
Nee, das habe ich nicht gehört. Ich habe aber gehört, dass ich gerappt habe. Und auch das hat mir ein bisschen Angst gemacht, weil ich wusste zumindest bislang nicht, dass ich dafür ein Talent besitze. Aber man soll ja heutzutage auch talentfrei rappen dürfen.
Ja, dann mach mal.
Nö.
Schade. Stefan, Aufschlag.
Ja, ich bleib direkt mal beim Thema. Ja, im Jahre des Herrn 1900, wann war das? 99 sind die Basketballer aus einer hessischen Kleinstadt in die erste Liga aufgestiegen. Und ich kann mich daran erinnern, dass du zu diesem Zeitpunkt mehrere Tage lang stimmlich ganz, ganz große Probleme hattest, dass du auch zu diesem Anlass dich schon als ein Firebeast präsentiert hast. Kannst du mal bitte uns erzählen, wo das herrührt und was da deine unglaublichen Talente sind? Weil ich möchte sie jetzt nicht von meiner Seite aus beschreiben, sondern dieses Privileg natürlich dir überlassen, junger Freund.
Vielen Dank. Stefan, ich möchte dir etwas in dieser Geschichte beibringen. Nämlich das, was ich daraus gelernt habe, aus diesem Titel im Licht. Dass es ein Fehler war, dass ich nämlich nicht bis in die Morgenstunden gefeiert habe. Damals bin ich, anständig wie ich bin, irgendwann, natürlich auch zu einigermaßen früher Stunde, aber noch gesittet, nach Hause gegangen, habe geschlafen. Und am nächsten Tag waren die anderen Protagonisten groß in der Zeitung, weil sie halt wirklich bis morgens 8, 9 Uhr durchgefeiert hatten, nicht nach Hause gegangen sind. Daraus habe ich meine Lehren gezogen und habe mir gesagt, so schnell wird mir dieser Fehler nicht mehr passieren, wenn es denn mal wieder eine Meisterschaft zu feiern gibt. Die gab es im letzten Jahr, als wir dann Deutscher Meister geworden sind. Und deswegen habe ich auch durchgemacht und saß dann am nächsten Morgen auf dem Ulmer Marktplatz, was ich regelmäßig wieder zu hören bekomme, weil es da anscheinend noch ein paar Leute gab, die mir über den Weg gelaufen sind. So, was ich dir aber aus der Licher-Feierzeit erzählen kann, ist, dass ich die Zeiten, die ich nicht im Bett verbracht habe, um meinen Rausch auszuschlafen, durchaus intensiv gefeiert habe. Und auch da sei dir gesagt, lieber Stefan, ich glaube, dass solche Titel eher rar auftreten, zumindest in meinem Leben, in meinem bescheidenen Leben. Und wenn sie denn auftreten, möchte ich nicht den Fehler begehen, das nicht gebührend zu feiern. Ich habe es damals gebührend gefeiert und du siehst, es sind dann 24 Jahre später, bis wieder ein vergleichbarer Titel aufgetaucht ist in meiner Vita. Und dann habe ich wieder gefeiert. Und wenn ich nochmal 24 Jahre auf den nächsten Titel warten muss, dann kann ich dir jetzt schon versichern, dann werde ich wieder ordentlich feiern.
Lieber Thorsten, ich möchte hier an dieser Stelle einhaken. Damals, du hast Licht angesprochen. Hast du mir jetzt erzählt, du seist früh ins Bett gegangen. Wenn meine Erinnerung mich nicht trügt, gab es ein Radiointerview mit dir, mit einem hessischen Sender, das viral ging.
Darf ich unterbrechen?
Nein, erstmal nicht.
Es ist nämlich ein Fehler drin. Es gab dieses Interview eben nicht.
Es wurde gar nicht erst gesendet, weil deine Stimme es nicht hergegeben hat, oder was?
Es sollte das Radiointerview geben. Die wollten, die hatten zu dem Zeitpunkt, ich war Co-Trainer in Licht, unser Head Coach war englischsprachig und sie wollten mit einem deutschsprachigen Verantwortlichen sprechen. Und haben sich irgendwann am Tag nach der Meisterschaft bei mir gemeldet und haben gesagt, können wir ein Radiointerview machen? Und ich so, ja, zwischen 13, 14 Uhr sollte ich erreichbar sein. In dieser Phase, wo sie dann angerufen haben, war ich aber der Meinung, mein Körper würde Wasser benötigen und ich bin duschen gegangen. Und das war wirklich auch eine schlaue Idee. Dumm nur, dass sie dann meinen Anrufbeantworter abgehört haben und den so spannend fanden, dass sie gesagt haben, das Interview mit dem Leibniz können wir uns schenken. Wir spielen ab sofort einfach nur den AB-Spruch ab. Und da habe ich halt ein Lied gesungen mit einer überschaubaren Performance.
So wie du halt rappst auch.
Ja, genau. Text abgewandelt auf die Feierlichkeiten oder auf das Event, was da am Tag vorher passiert war. Und das wiederum war so spannend für den Radiosender, dass sie gesagt haben, das reicht uns, das spielen wir ab. Und das wurde dann auch noch das ein oder andere Mal bei weiteren Feierlichkeiten gesendet.
Gut, so. Jetzt bevor wir uns darin komplett ergießen, jetzt gehen wir mal so ein bisschen durch deine Vita. Du bist Jahrgang 75, du hast in der Jugend in Leverkusen gespielt und das war ja zu einer Zeit, da war Leverkusen vielleicht die Sportstadt schlechthin in Deutschland. Ja. Wie hoch war da der Stellenwert des Basketballs, insbesondere im Vergleich zu den Kickern?
Der war untergeordnet und gleichzeitig würde ich sagen, Basketball war an Nummer zwei in Leverkusen. Und das war schon sehr ordentlich, weil da wirklich das Who des deutschen Sports sich die Klinke in die Hand gegeben hat. Du hast da Olympiasieger im Fechten, in der Leichtathletik gehabt. Du bist ins Fitnessstudio gegangen oder ins so eine Art vereinseigenes Fitnessstudio. Und dann ist dir da mal der Carlo Trainer über den Weg gelaufen oder die Heike Drechsler. Da hat auch mal ein Boris Becker trainiert und so. Du hast ganz viele hochrangige Sportler in diesem Kosmos gehabt. Und natürlich auch im Teamsport, Volleyball, Männer, Damen in der ersten Liga, Handball. Also es gab eine ganze Menge Feldhockey, also you name it. Und trotzdem würde ich sagen, Basketball war an zweiter Stelle. Und war natürlich auch die absolute Hochphase des Leverkusener Basketballs.
Wieso hast du dich denn für Basketball entschieden?
Ich habe diverse andere Sportarten probiert. Meine Eltern waren der Meinung, Teamsport würde mir gut tun, was wahrscheinlich mit meinem Charakter zu tun hat. Vor allen Dingen mein Vater hat dann irgendwann drauf gedrängt, doch bleib bitte beim Basketball und spiel nicht Tennis und Individualsport wird dir nicht so gut tun wie ein Mannschaftssport. Und bevor ich dann zum Basketball gekommen bin, habe ich aber auch andere Sportarten probiert. Ich weiß, direkt davor war ich beim Handball, hat mir alles nicht so zugesagt, bis sich dann meine Schwester eingemischt hat, die eine ganz gute Beziehung zum Basketball hatte, die daher kam, dass sie sowohl mit Detlef Schrempf als auch mit Uwe Brauer zusammen in einer Klasse war, zumindest zeitweilig. Und sie hatte dann gesagt, das scheint ein cooler Sport zu sein, den man in Leverkusen ganz gut ausüben kann. Warum probierst du nicht das? Ich habe es probiert und bin dann dabei geblieben.
Kurze Nachfrage, du hast gerade deinen Charakter da erwähnt. Was hat sich denn damit auf sich?
Ja, also ich glaube schon, dass ich zu diesen eher extrem ehrgeizigen Menschen gehöre, die dann auch mit Rückschlägen nur begrenzt schlecht umgehen können. Und ich hatte den Eindruck, dass mein Vater dann der Überzeugung war, ein Mannschaftssport wird ihm helfen, dass in eine gesunde Bahn zu leiten, ja, dass man auch Fehler akzeptieren muss, Fehler auch von einem Mitspieler akzeptieren muss, gleichzeitig lernen muss, für andere Fehler auszubügeln, sich mit anderen zu freuen. Ich habe das so für mich begründet, warum er sich dafür so eingesetzt hat.
So, jetzt hast du erwähnt, wie ehrgeizig du warst und hast erwähnt, wen du da alles gesehen hast. Carlo Trenhardt, Boris Becker. Wie passt es dann zusammen, dass zu den Idolen deiner Jugend Sportler gehören, die nicht unbedingt in die allererste Reihe gezählt werden? Also zum Beispiel ein Heinz-Harald Frenzen oder eine Anke Huber.
Man muss es mal so sagen. Anke Huber war es nicht ganz, aber der Michael Stich, mit dem bin ich auch von dir, lieber Stefan, öfter aufgezogen worden. Heinz-Harald Frenzen ebenfalls.
War in erster Linie der Maruschka. Ich habe dich nicht so oft damit aufgezogen.
Ich glaube, dass ich so einen Sweet Spot für Underdogs habe. Ja? Michael Schumacher war nie ein Underdog, der war der überragende Sportler. Für mich war es auch relativ einfach zu sagen, ja, das ist der Beste. Aber dass dann in diesem Windschatten sich in Heinz-Harald Frentzen entwickelt hat, der gar nicht so schlechter Formel-1-Fahrer war, fand ich spannend. Ähnlich bei Boris Becker und Michael Stich. Ja, auch Michael Stich hat sich im Windschatten zu einem ziemlich beeindruckenden Tennisspieler entwickelt. Und vielleicht kann ich mit diesen Underdogs mich eher identifizieren.
Geht mir übrigens genauso. Skispringen, Hannawald, Martin Schmidt. Ich war mehr Martin Schmidt.
Ja. Ja,
ne? Oder jetzt darfst du entscheiden, Stefan Koch oder Olli Dütschke. Ich glaube, die Antwort ist ja für dich
einfach.
Ja, brauchen wir gar nicht drüber reden, genau.
Stefan Koch, weil ich bin der Underdog und du bist der Held.
Ach, räusper.
Na gut, also du bist in Leverkusen mit der B-Jugend deutscher Meister geworden, aber als 18-Jähriger dann in besagte hessische Kleinstadt gewechselt. Warum verlässt man so ein Programm, um nach Licht zu gehen?
Mein großer Traum war, Bundesliga-Basketballer zu werden. Und die Voraussetzungen dafür sah ich eher in Licht gegeben als in Leverkusen zu dem Zeitpunkt. Das hängt mit einer relativ klaren, einfachen Begebenheit zusammen. Damals war Dirk Bauermann Trainer in Leverkusen. Und wir sind in der B-Jugend deutscher Meister geworden und ein Jahr später sind wir Vizemeister geworden mit ausschließlich dem jungen Jahrgang. Sind an Lichterfelde gescheitert, damals mit Okulaja, Alex Frisch, Jörg Lüttke, ja. Niklas. Also da waren ein paar gute Jungs dabei. Bei uns aber auch durchaus ein paar akzeptable Spieler. Sodass es so eine logische Konsequenz war, dass Dirk Bauermann sich hinsetzt und uns mit uns bespricht, ja, dich sehe ich gern bei mir in der Zukunft und für dich wird es nicht reichen. Ich kann mich noch ziemlich genau an seine Worte erinnern, die er sehr nett verpackt hat, die aber darin resultierten, dass er mir gesagt hat, für meine Mannschaft reicht's leider nicht. Und dann war klar, ich hätte in der Regionalliga spielen können und auch noch ein Jahr A-Jugend oder aber aufs nächst höhere Level versuchen zu kommen. Und da kam das Interesse von Licht gerade recht. Ich weiß, dass auch noch ein, zwei andere Zweitligisten damit geliebäugelt haben, so ein paar Spieler aus dieser A-Jugendmasse herauszukaufen. Aber Licht ist es dann geworden und ich bin mit zwei Mannschaftskameraden dann nach Licht gegangen, in der Hoffnung, dass ich mich als Zweitligaspieler etabliere, was ich dann aber auch nicht getan habe.
Du warst 18 zu dem Zeitpunkt. Es war im Prinzip ein Jahr vor dem Abitur. Da nochmal die Schule zu wechseln und so weiter. Wie fanden das denn deine Eltern?
Die fanden das nicht so gut. Mein Vater war sogar tendenziell dagegen. Meine Mutter hat dann aber gesagt, naja, wenn sich der Junge das so wünscht, sollten wir ihm das nicht verbauen. Ich glaube, wäre da ein wirklich starkes Veto gekommen, dann hätte ich mich auch dem gebeugt, obwohl ich ja technisch mit 18 die Entscheidung selbst hätte treffen können. Aber sie sind dann letztlich, würde ich sagen, eingeknickt. Und das war insofern eine etwas schwierigere Entscheidung, weil ich noch mal eine Klasse wiederholen musste. Ich wäre in Leverkusen in die 13 gekommen, hätte dort mein Abitur geschrieben, konnte aber nicht in die 13 nach Hessen wechseln, weil es da unterschiedliche Leistungskursbestimmungen gab. Das Fach, was ich in Leverkusen hatte, nämlich Pädagogikleistung, gibt es in Hessen gar nicht, sodass ich halt auch nicht fürs Abitur zugelassen worden wäre. Hieß dann im Umkehrschluss, ich muss die 12 nochmal wiederholen. Und das war dann in doppelter Hinsicht ein großer Schritt. Also meine Eltern waren nicht so restlos überzeugt, dass der Junge mit 18 schon aus dem Haus geht und dann auch noch eine Klasse wiederholen muss. Ich habe es aber gemacht, weil es halt mir wichtig war, dass ich mich als Spieler dort versuche zu beweisen und habe dann auch diese Kröte geschluckt, dass ich nochmal ein Jahr quasi eine Ehrenrunde drehen muss, die jetzt nicht ja inhaltlich oder die halt nicht leistungsbedingt war, sondern einfach aufgrund dieser unterschiedlichen Bestimmungen, was das Schulsystem angeht.
Stichwort Leistung. Du hast ja in Licht deine persönliche Bestleistung als Scorer aufgestellt. Kannst du uns bitte mal erzählen und allen Zuhörern, wie viele Punkte das waren und in welcher Liga?
Das ist durchaus fies, diese Frage, lieber Stefan.
Dafür sind wir Freunde.
Ja, ich merke es gerade. So, wie versuche ich es gut zu verpacken? Mittelhessen, also die Städte Gießen, Lich, Marburg, Grünberg, Kroffdorf, das ist aus meiner Sicht ein wirklich beeindruckendes, oder wie sage ich es, da ist viel Basketballkompetenz und viel Basketballinteresse in all diesen Städten. Was allerdings fast nie geschafft wurde, ist, das entsprechend zu bündeln. Also haben wir damals gesagt, wir müssen einen neuen Verein gründen, haben den BBLZ Mittelhessen genannt und haben versucht, die Kräfte, die es da gab, die Basketballkräfte in der Region, zu bündeln. Für den Hörer, es ist ein Podcast, allerdings bin ich genötigt, Stefan Koch gerade zu sehen und er macht sehr unflätige Gesten, die mich aber nicht davon abbringen, diese Geschichte auch weiter zu erzählen. Also, wir haben einen neuen Verein gegründet. Stefan, halt jetzt mal bitte die Luft an, ich rede. Wir haben diesen Verein gegründet und wie das bei einer Vereinsgründung so ist, muss man in der untersten Liga anfangen. Wir wollten diese Nachwuchsspieler, für die wir hauptsächlich diesen Verein gegründet haben, aber nicht in dieser untersten Liga antreten lassen. Also haben wir gesagt, wir müssen dafür sorgen, dass dieser Verein entsprechend schnell in die adäquate Seniorenliga aufsteigt, wo sich dann talentierte Spieler messen können. Die Kreisliga C, in der, glaube ich, das von dir eben beschriebene Scoring-Wunderwerk erfolgte, war nicht diese adäquate Liga, aber für mich genau die richtige Liga, weil ich war wirklich nicht der Talentierteste. Dort hat es allerdings, um deine Frage jetzt abschließend zu beantworten, für 59 Punkte gereicht.
Genau, 59 Punkte in der Kreisliga C. Und erinnere ich mich richtig, dass aufgrund dieses Anlasses damals auch T-Shirts gedruckt wurden?
Es gab T-Shirts, du könntest recht haben, es gab auf jeden Fall Plakate, die so bedruckt worden sind. Es war anscheinend für viele Menschen in meiner näheren Umgebung ein besonderes Ereignis.
Jetzt muss ich ja mal die Hörer draußen mal ein bisschen, wie soll ich sagen, unterstützend helfen. Man merkt, ihr redet manchmal wie ein altes Ehepaar. Das heißt,
das sind doch wir, Olli.
Eigentlich waren wir das doch, oder? Wann war der erste Tag, wo die Wege sich gekreuzt haben von euch beiden?
Ja, also es hätte so schön sein können, weil als ich nach Lich gegangen bin, ist er weggegangen, der Stefan. Ja.
Ach so, also ich alles.
Dummerweise kam er dann doch immer wieder und schon in meinem ersten Jahr in Lich habe ich ihn kennengelernt und dann auch auf eine ganz eigene Art und Weise schätzen gelernt. So sehr schätzen gelernt, dass wir dann irgendwann auch beruflich miteinander zu tun hatten. Und ich glaube, das war die Saison 2005 das erste Mal. 2004, 2005, genau. Wo ich Stefans Co-Trainer werden durfte. Ich hatte ihn aber auch schon vorher vielfältig um Rat gebeten, weil er hat es nun mal dorthin geschafft, wo ich es dann irgendwann hinschaffen wollte, nämlich als Headcoach in die erste Liga. Es hat aber dann tatsächlich 6 Jahre gedauert, bis wir dann, ich bin 93 schon nach Licht gekommen. Ja, also es hat dann 11 Jahre gedauert, bis ich das erste Mal mit ihm richtig zusammengearbeitet habe. Ist das soweit richtig, Stefan?
Ungefähr. Ich gebe aber noch dazu, was meine erste Erinnerung an dich ist. Ich habe 1994 mit zwei anderen zusammen meinen 30. Geburtstag richtig groß gefeiert. Und du bist mit deinen Leverkusener und Kumpels gekommen und hast nachts noch die Party gecrashed.
Siehst du, das weiß ich nicht.
Da sind wir wieder beim Thema Gedächtnislücke zwischen 3 und 6 Uhr. Da sind wir wieder da.
So, ja, das ist aber eine schöne Geschichte.
Ja.
Soll ja hier nicht alles in Lobhudelei ausarten, aber Stefan, du hast dich dann irgendwann mal entschieden, diesen Kollegen Leibenat als Co-Trainer haben zu wollen, als du in Gießen warst. Was waren denn die Argumente dafür? Oder wolltest du einfach
mal... Mangel an Alternativen.
Wollte keiner.
Billig.
Olli, herausragender Basketballverstand, herausragender Mensch.
Du sollst über Thorsten reden, nicht über mich.
Nein, ich rede über Thorsten. ich rede über Thorsten. Er hat völlig recht, es war alternativlos, weil ich niemanden gesehen habe, der so war wie er, und das meine ich jetzt im absolut positiven Sinne, fleißig, hohes Wissen, loyal, mit im Prinzip zu diesem Zeitpunkt schon einer absehbar großen Karriere. Und wenn du so jemanden neben dir haben kannst, der dir nicht nur zuarbeitet, sondern der dir ein gleichwertiges Gegenüber ist, ist das unfassbar bereichernd.
War das für dich
ein... Jetzt bin ich ein bisschen rot geworden, wie ihr seht. Das ist nicht das Spaß.
Nein, das erzählt er jetzt nur. Liebe Podcast-Hörer, er ist kein bisschen rot geworden.
Ich weiß ja, du liebst die deutsche Sprache, Thorsten. Deswegen die Frage, als Stefan dich gefragt hat, war das für dich ein No-Brainer?
Das war in der Tat ein No-Brainer. Also ich bin auch schon davor gefragt worden, wer sind so die Persönlichkeiten, an denen du deine Karriere auch ein Stück weit ausrichtest? Und da habe ich natürlich Dirk Bauermann erwähnt, weil der prägend war zu einem Zeitpunkt, wo ich diese Liebe zum Basketball entdeckt habe. Und als ich dann die Liebe zum Coaching entdeckt habe, war Stefan die prägende Persönlichkeit. Und deswegen, als ich dann die Möglichkeit hatte, mit ihm zusammen zu arbeiten, war das ein Sechser in Lotto.
Wir waren aber nicht bei allen Dingen immer gleicher Meinung. Aber das war ja das Schöne. Also Thorsten war damals, glaube ich, einer der ganz frühen Coaches, der sich sehr stark für den Transition-Dreier ausgesprochen hat. Auch in Überzahlsituationen, wo ich der Meinung war, also wenn ich ein 3 gegen 1 habe, finishe ich am Brett, und du hast gesagt, nö, ich nehme den Dreier, ich habe ja 2 Jungs, die noch zum Offensivrebound gehen. Ja, und wir hatten auch eine grundsätzlich andere Meinung beim Thema Fußarbeit, Pivotieren. Also ich war immer der Meinung, nur Front Pivot, aggressiv, dem Verteidiger keine Chance geben, Druck auf dich auszuüben. Und Thorsten hat immer gesagt, nee, du musst variabel sein, du musst vielseitig sein. Und obwohl ich in diesem Bereich nicht seiner Meinung war, war es ein Bereich, der zu seinen Verantwortlichkeiten gezählt hat. Und er hat es dann auch nach seinen Prinzipien unterrichtet und natürlich didaktisch perfekt aufbereitet unterrichtet.
Jetzt muss man aber auch was dazu sagen, und das ist auch eine ganz große Stärke in der Zusammenarbeit mit Stefan oder von Stefan. Er hat mir diese Freiheiten gegeben. Da habe ich sehr viel gelernt über Führung im Grundsätzlichen. Wie soll man Mitarbeiter lenken, leiten? Wie viele Freiheiten soll man ihnen geben? Ich kann mich an viele, viele Situationen erinnern, bei denen Stefan mir mehr Freiheiten gegeben hat in meiner Arbeit, als ich je erwartet hätte. Und die haben mir unglaublich geholfen in der Zukunft, ja, also oder für die Zukunft, ja, weil ich einfach dadurch so viel mehr lernen konnte, als ich überhaupt erwartet hatte.
Und das durftest du dann anwenden. Und da sind wir bei diesem Punkt, der so überraschend ist in deiner Vita. Ich wusste jetzt gar nicht, dass Schottland so eine Basketball-Hochburg ist. Es gab irgendwo dann jemand, der dich unbedingt nach Schottland holen wollte, zu den Scottish Rocks. Kannst du mich da mal aufklären? Weil ich war da schon, wie soll ich sagen, wenn ich dann wieder sehe, etwas überrascht.
Stefan hatte mir immer den Ratschlag gegeben, so früh als möglich in eine verantwortliche Headcoach-Position einzutreten. Und ich habe immer wieder damit geliebäugelt und ich habe mehrfach Vereinen abgesagt und bin dann trotzdem in diesem sicheren Hafen Co-Trainer geblieben. Einfach, weil ich nicht das Gefühl hatte, es war die perfekte Situation. Es waren in der Regel Zweitliga-Angebote. Ein Teil meiner Marktanalyse, wenn man das jetzt mal so hochgestochen nennen darf, war, dass wenn du als Zweitligatrainer nicht aufsteigst mit deiner Mannschaft, wirst du Zweitligatrainer bleiben. Das ist ziemlich traurig und es wirft auch meiner Meinung nach kein allzu gutes Licht auf das Recruiting der Erstliga-Verantwortlichen. Hat sich aber letztlich mit vielleicht ganz, ganz wenigen Ausnahmen bis heute bewahrheitet. Steigst du nicht mit deiner Mannschaft auf in die erste Liga, bist du ein Zweitliga-Coach. Ja, mir fällt jetzt spontan keiner ein, der es aus der zweiten Liga direkt in die Bundesliga geschafft hat. Anton Gavel ist da die Ausnahme. Also habe ich mir damals gesagt, wenn ich nicht die ganz klare Chance sehe, mit dieser Mannschaft in der zweiten Liga aufzusteigen, dann wäre es eher dumm, einen Zweitliga-Job anzunehmen. Und habe mich dann dafür entschieden, mich quasi auf den Markt zu werfen in kleineren Ligen, aber in ersten Ligen. Da kam für mich sowas in Frage wie Österreich, die Schweiz, Holland und eben halt auch Großbritannien. Und da hat mir der Kontakt zu Chris Finch, für den ich auch ein knappes Jahr Co-Trainer sein durfte in Gießen, der jetzt der Head Coach der Minnesota Timberwolves ist, der hat mir sehr geholfen. Der war seinerzeit Head Coach der englischen Nationalmannschaft und hatte noch sehr gute Kontakte in die britische Liga. Und er wusste von dem Team in Glasgow, dass die einen europäisch geprägten Coach gesucht haben und hat mich dort ins Spiel gebracht. Und für mich war das in Ordnung, in ein Basketballentwicklungsland zu gehen, solange ich in einer ersten Liga tätig bin und dort auch die Erfahrungen mache, die man sonst in einer ersten Liga macht.
Ich meine, das Jahr war ja für dich, also gesundheitlich nicht einfach. Ich weiß, wir haben öfter gesprochen, du hattest ja da diese massiven Rückenprobleme und bist, glaube ich, bei den Auswärtsfahrten immer längs im Gang im Bus gelegen. Also das ist ja, sag ich mal, dann äußerst unangenehm. Es gab aber natürlich auch angenehme Seiten. Ihr hattet extrem attraktive Cheerleader. Ja, hattet ihr. Und du wurdest ja so ein bisschen in Glasgow als die deutsche Version von Hugh Grant gehandelt.
Ja, darüber kann ich nichts sagen. Das weiß ich nicht. Aber schön ist, du hast
das
auch noch...
Das weißt du sehr wohl. Darüber willst du nichts sagen.
Nein, das weiß ich nicht. Vielleicht ist das auch irgendwo verloren gegangen.
Zwischen 3 und 6 Uhr.
Genau.
Aber ihr wart ja auch erfolgreich. War es für dich von Anfang an als ein einjähriges Intermezzo geplant? Oder wärst du auch länger geblieben, wenn die Chance nicht gekommen wäre, in der BBL Headcoach zu werden?
Ich glaube, ich wäre länger geblieben. Also es war wirklich ein sehr hartes Jahr auf vielerlei Ebene. Allein weit weg von den Freunden zu leben, hat es mir nicht leicht gemacht. Die Professionalität dieser Liga ist erschreckend gering gewesen, was dazu geführt hat, dass ich teilweise unseren Mannschaftsbus fahren musste, dass ich die Verträge für die Profispieler machen musste. Also ich habe sehr viel gelernt, aber es war auch wirklich viel Arbeit. Die Trainingssituation war unbefriedigend. Wir konnten nicht 2-mal am Tag trainieren, weil das zu teuer gewesen wäre. Wir mussten immer wieder irgendwelche Hallen suchen, in denen wir dann so ein bisschen trainieren konnten. Vieles hat mir nicht gefallen, ist so meinen professionellen Ansprüchen nicht gerecht geworden. Und trotzdem hätte ich es gemacht, auch noch ein zweites Jahr. Einfach weil wir sportlich sehr erfolgreich waren, ohne diesen großen Wurf zu machen. Ich war im Pokalfinale und ich war auch im Playoff-Finale. Allerdings haben wir keinen Titel gewinnen können. Und ja, du weißt, wie gern ich feiere, Stefan. Ja. Ich hätte gern einen Titel gefeiert. Deswegen hätte ich mir das durchaus vorstellen können, dort zu bleiben. Und ich weiß, die Verantwortlichen waren auch etwas traurig, als ich dann schon nach letztlich nur 8-9 Monaten die Zelte abgebrochen habe und wieder zurück nach Deutschland gegangen bin. Und was die Lebensqualität angeht, also Schottland ist so ein raues Land, ein hartes Land in gewisser Weise, hohe Arbeitslosigkeit, keine einfachen Lebensbedingungen und trotzdem war es für mich unglaublich bereichernd. Ich habe da sehr gerne gelebt. Die Menschen sind sehr ehrlich, die waren sehr freundlich. Das kann ich jedem Menschen nur empfehlen, wenn er die Möglichkeit hat, im Ausland Erfahrungen zu sammeln. Und das muss jetzt nicht Schottland sein, es kann auch irgendwo anders sein. Ich glaube, es ist persönlichkeitsbildend, es hilft im Entscheidungsverhalten in späteren Situationen. Und kann mit einem Wort einfach als bereichernd beschrieben werden. Also bei mir war es das auf jeden Fall. Stefan, du hast ja, glaube ich, ähnliche Erfahrungen gemacht. Du hast ja auch mehrere Male im Ausland gearbeitet. Würdest du mir da zustimmen, dass das was Bereicherndes ist?
Natürlich. Also bei mir natürlich vor allen Dingen meine Zeit in der Ukraine. Das war zu diesem Zeitpunkt natürlich was ganz Wildes. Aber da haben wir auch schon öfter drüber gesprochen und Anekdoten ausgetauscht. Das ist ja auch kein Podcast über die Beziehung von Thorsten Leibenhardt und Stefan Koch, sondern es ist ein Podcast über Thorsten Leibenhardt. Und ich sehe, Olli Anne hat die nächste Frage an dich.
Jawohl. Der Journalist kommt wieder. Du wolltest Headcoach werden. Du hast diesen Weg nach Schottland gemacht. Du warst dann dort in deiner ersten Station Headcoach. Ist es für dich, mal weg von dem Land, alles so eingetroffen, was du für dich auch erwartet hast in dieser Verantwortung? Hast du dich selber mal reflektiert, dich mal angeguckt und hast gesagt, so habe ich mir das eigentlich nicht vorgestellt, ich muss da anders werden? Hast du die Ratschläge gehört? Und wenn ja, von wem?
Nee, das kam erst zu einem späteren Zeitpunkt. Zu dem Zeitpunkt war ich so gedanklich auf dem Kurs, alles richtig gemacht. Die nächsten Schritte kommen wie selbstverständlich. Und ich musste nicht hinterfragen, sagen wir es mal so. Ich muss nichts groß hinterfragen. Und war da naiv, arrogant, wie man es nennen will, bin dann in diese Gießener Situation getreten. Ich würde nicht sagen, dass diese Saison ein Misserfolg war. Wir hatten da auch wieder mit großen Problemen zu kämpfen. Der Verein war kurz vor der Insolvenz, haben es aber aus eigener Kraft geschafft, nicht abzusteigen. Also haben keine fremde Hilfe benötigt oder nochmal eine Lizenz bekommen, wie das in Jahren davor schon mal der Fall gewesen war. Also es war kein Misserfolg, aber ich bin schon so ein bisschen hart aufgeprallt und habe festgestellt, na, so ganz einfach ist es eben nicht. Ja. Nur weil ich jetzt in Schottland erfolgreich als Trainer gearbeitet habe, wird kein Automatismus darauf raus. In der Bundesliga weht ein rauer Wind. Es ist extrem hart, überhaupt Siege einzufahren. Erfolgreich zu sein, ist dann nochmal ein ganz anderes Thema.
Mal eben eine kleine Pause für euch, aber hier eine kurze Werbeunterbrechung, denn wir freuen uns sehr über unsere neue Partnerschaft mit Replay Basketball. Das ist der Online-Shop für Basketballer. Dort bekommt ihr wirklich alles, was ihr für diese wunderbare Sportart benötigt. Schuhe, Trikots oder die Ausstattung für Training, Spiel und Freizeit. Einfach alles. Und damit ihr euch draußen genauso über diese brandneue Kooperation wie wir freuen könnt, bekommt ihr exklusiv 10% on top auf das gesamte Sortiment. Nutze den Code TALKINGBASKETBALL-10 bei deinem Online-Kauf und schon hast du dein super Schnäppchen. Also einkaufen bei WePlay Basketball und Podcast hören bei Talking Basketball. Besser geht's doch nicht, oder?
Sprenger spricht hier, also hier im gleichnamigen Podcast eher weniger. Da unterhalten sich jede Woche drei Menschen miteinander, die plötzlich merken, sie verbindet mehr als nur die Liebe zum Buch. Innovativ, kreativ und jeden Freitag aufs Neue wieder spannend.
Sprenger spricht, überall da, wo es Podcasts gibt.
Apropos hören, dann machen wir mal weiter mit unserer aktuellen Folge.
Du hast das Gießener Jahr angesprochen. Dann kam die Zeit in Quakenbrück. Die war okay, aber jetzt auch nicht der Durchbruch. Und dann ging es nach Ulm. Und auf einmal bist du durchgestartet und bist zu dem deutschen Basketballtrainer geworden. Wie ist das passiert? Was war in Ulm etwas anders? War mit dir etwas anders? War es einfach Dinge, die man gar nicht fassen kann? Mehr an Erfahrung? Kannst du es irgendwo zuordnen?
Ja, also du hast jetzt ganz nett die Adlandzeit beschrieben. Ich würde die Adlandzeit dann schon letztlich als Misserfolg bewerten. Wir haben es zweimal mit einem wirklich starken Budget nicht geschafft, die Playoffs zu erreichen. Mein Vorgänger Chris Fleming ist eigentlich 3 oder 4 Mal in Folge souverän in die Playoffs gekommen. Und die finanziellen Mittel sind nicht geringer geworden. Also ich hatte gute Möglichkeiten. Ich würde sagen, wir hatten Top 4, Top 5 Budget. Und wenn man dann nicht Top 8 ist, ist das ein Misserfolg. Und das hat dann auch dazu geführt, dass ich mich wieder ein bisschen mehr hinterfragt habe, meine Herangehensweise mehr hinterfragt habe. Und ich glaube, auch so ein Stück weit demütiger geworden bin. Und als dann die Option hier mit Ulm aufkam, war ich sehr dankbar, dass mir überhaupt jemand eine Chance noch gibt. Also ich habe mich in der zweiten Liga eigentlich gesehen oder komplett aus dem Basketball raus. Und da war das eine ziemliche Überraschung, dass die Ulmer den Mut hatten, mir das Vertrauen zu übertragen. Dass es dann so erfolgreich war, glaube ich, liegt nur in einem ganz geringen Maße an mir. Zu einem deutlich größeren Maße liegt es daran, dass hier dieser Ulmer Verein so gute Strukturen hat, ja, und Strukturen, jetzt nicht nur was Trainingsmöglichkeiten oder sowas angeht, sondern wie Menschen Vertrauen übertragen wird, ja, und das hat mir geholfen, dass ich mich wieder stärker auf Intuition verlassen habe, dass ich mit einer größeren Sicherheit auch Schwächephasen überstehen konnte. Diese Struktur, die würde ich jetzt retrospektiv als den Hauptgrund für den Erfolg benennen. Darüber hinaus sollte man sicherlich nicht unerwähnt lassen, dass ich schon sehr, sehr viel Gutes hier vorgefunden habe. John Bryan war Spieler von uns, Per Günther war Spieler von uns, Rocky Trice. Also die Basis, mit der ich arbeiten durfte in meinem ersten Jahr, war beeindruckend. Ja, also das haben die Leute damals vielleicht noch nicht ganz so gesehen. Aber wenn man jetzt sagt, ja, du hast eine Mannschaft übernommen, wo John Bryant und Per Günther die Fäden in der Hand gehalten haben, dann ist natürlich klar, dass jeder sagt, dann ist es ja auch relativ einfach, Erfolg zu haben. Und Das würde ich jetzt auch so unterschreiben.
Ja, aber jetzt machst du dich aber sehr klein, weil diese Voraussetzungen waren da, das stimmt. Aber du hast diese Strukturen und alles, was den Ulmer Basketball ausmacht, permanent weiterentwickelt und du warst eigentlich konstant erfolgreich. Da kann man nicht nur sagen, das war die Ausgangsposition, das weißt du auch. Ich will aber jetzt nicht die Lobhudelei auf dich starten, sondern vielleicht gehen wir mal ein bisschen jetzt ans Aktuelle ran. 2019 hast du den Head Coach gegen den Sportdirektor eingetauscht. Warum?
Weil mir das als Option herangetragen wurde. Ja, also die Verantwortlichen hier haben gesagt,
hier du bist jetzt der dienstälteste Trainer in der Liga, so lange geht es nicht mehr. Wir brauchen mal ein anderes Gesicht, oder haben sie gesagt?
Das haben sie nicht gesagt, aber ich glaube, das spielte eine Rolle. Also nach 8 Jahren, glaube ich, ist es legitim, dass man auch mal ein anderes Gesicht an der Seitenauslinie sehen möchte, dass man einen neuen Impuls setzen möchte. Die Verantwortlichen hier waren so charmant, das nicht als den Hauptgrund zu benennen. Und gleichzeitig bin ich nicht so töricht zu denken, dass das nicht eine Rolle gespielt hat. Was mit Sicherheit auch eine Rolle gespielt hat, war, dass sie wussten, dass sich hier etwas entwickelt, ja, dass der Orange Campus kommen wird und dass diese Tatsache allein dazu führen wird, dass mehr Manpower benötigt wird. Und das in diesen schlanken Strukturen weiter so fortzuführen, wie das damals der Fall war, war schwer vorstellbar für die Verantwortlichen. Und deswegen haben sie gesagt, wenn wir doch insgesamt mit Thorstens Arbeit zufrieden sind und auch sehen, dass er gerade im Thema Recruiting viel Verantwortung übernimmt, dann macht es vielleicht Sinn, eine Sportdirektorenstelle quasi zu entwickeln und ihm auf diesen Posten zu setzen. Und für mich hat sich das sehr spannend angehört, auch weil ich das Gefühl hatte, das ist nochmal ein neuer Impuls in meiner beruflichen Karriere, der ganz gewinnbringend werden könnte, weil irgendwann wird die Zeit in Ulm vielleicht mal vorbeigehen, dann sind sie mich leid und dann habe ich eine bessere Marktsituation für mich entwickelt, weil ich mich dann sowohl als Trainer als auch als Sportdirektor anbieten kann.
Du hast gesagt, sie haben gesagt, Thorsten übernimmt beim Recruiting Verantwortung. Du bist ja ein herausragender Recruiter. Also du hast ja nicht nur Jahr für Jahr als Coach und jetzt als Sportdirektor unfassbar interessante und gute Spieler nach Ulm geholt, sondern du hast ja auch bei der Wahl deiner Nachfolger mit Jaka Lakovic und Tono Gavel zweimal perfekt gezogen. Worauf fokussierst du dich? Was stellst du in Vordergrund, wenn du Personal, sei es Coaches oder Spieler, suchst?
Irgendwas muss mich begeistern. Irgendwas muss mich faszinieren. Also es wäre schlimm, oder für mich ist es keine Alternative, keine Option, jemanden zu verpflichten, zu dem ich keinen persönlichen Draht habe. Ich muss das Gefühl haben, ich mag diese Person. Es wird mir Freude bereiten, auf täglicher Basis mit dieser Person zusammenzuarbeiten. Und das passiert dann vor allen Dingen, wenn mich irgendwas an dieser Person auch fasziniert, wenn diese Person etwas Besonderes ausstrahlt, etwas Besonderes besitzt. Bei den Spielern suche ich dann dieses Alleinstellungsmerkmal, was weiß ich, ein Center, der besonders gut werfen kann, oder Point Guard, der die brutalsten Passfähigkeiten hat, ja, oder jemand, der schießt mit verbundenen Augen. Also irgendwas Besonderes suche ich bei einem Spieler und bei Menschen, die dann eher für das Coaching in Frage kommen, geht es vor allen Dingen um Dinge wie Empathie, um Kommunikationsfähigkeit, um Begeisterungsfähigkeit.
Dein Traum war, Head Coach zu sein bei einem Verein. Ende offen, irgendwo hin. Auf einmal bist du Sportdirektor. Wenn ich jetzt frage, gab es nicht einen Tag, wo du für dich gefühlt hast, jetzt wäre ich lieber an der Seitenauslinie als am Schreibtisch? Was sagst du wahrscheinlich? Nein, den gab es nicht. Oder gab es denn doch?
Die Frage ist etwas anders formuliert, als ich sie sonst höre. Sonst werde ich in der Regel gefragt, vermisst du etwas beim Coaching? Oder weil du jetzt nicht mehr coachst, fehlt dir da etwas? Und ja, mir fehlt da etwas. Was mir vor allen Dingen fehlt, ist die Trainingsarbeit. Diesen Prozess zu begleiten, jemanden oder eine Mannschaft besser zu machen, dass etwas auf einmal klappt, was vor 2 Wochen noch nicht geklappt hat. Ja, auch in individuellen Fähigkeiten eines Spielers. Ja, wenn man die mit den entsprechenden Drills, mit den entsprechenden Hebeln, mit der entsprechenden Kommunikation und Analyse weiterentwickelt. Dieser Prozess fehlt mir, ja, weil ich den jetzt einfach nicht mehr aktiv, sondern höchstens noch passiv begleite. Dass es jetzt ein Spiel gab, wo ich gedacht habe, oh, jetzt würde ich lieber coachen, jetzt würde ich lieber tauschen. Nee, das hatte ich nicht.
Du hast den Orange Campus erwähnt. Du bist verantwortlich für die Profis, aber ihr habt natürlich auch ein europaweit sehr, sehr hoch geschätztes Nachwuchsprogramm. Wie sieht denn dein zeitlicher Aufwand aus, wenn du sagen musst, das verbringe ich an Zeit, um mich um den Profikader zu kümmern, und das verbringe ich an Zeit für Orange Campus Nachwuchs?
Gefühlt ist es so eine 50-50-Sache. Vielleicht ein bisschen mehr für die Profis, aber weil eine ganze Menge andere Aufgaben eben auch anstehen und ich mich auch in Nachwuchsthemen einmische, würde ich sagen, viel mehr als 50% stehen für die Profis nicht zur Verfügung. Das geht so weiter, dass ich auch nicht bei jedem Auswärtsspiel dabei bin. Und da kenne ich Leute in vergleichbarer Position, die sagen, nee, das würde ich niemals so machen wie du, Thorsten. Ich will ganz nah an der Mannschaft sein. Ich will bei jeder Partie dabei sein. Mein Verständnis ist ein anderes. Ich kann dann höchstens zugucken. Ich kann hier und da mal ein Gespräch führen. Aber ich fühle mich ein Stück weit nutzlos. Ja, und da nutze ich meine Zeit lieber anders. Ja, nur damit ich möglichst nah an der Mannschaft bin und dann sehe, was weiß ich, der Spieler hat sich im Training heute mal mit einem anderen gekabbelt oder da ist der Trainer ein bisschen genervt von einem Spieler, hat die ganze Mannschaft an die Linie gestellt. Wenn was Größeres passiert, dann werde ich schon darüber informiert. Und ich finde es eher wichtig, dass ich dieses Grundvertrauen in die Coaches habe, dass ich eben nicht wie so ein Aufpasser immer nebenher laufe. Ich komme damit besser zurecht und so habe ich halt dann auch mehr zeitliche Kapazitäten, mich um den Nachwuchs zu kümmern. Wäre ich bei jedem Auswärtsspiel dabei, dann könnte ich jetzt hier nicht die Aussage treffen, dass ich 50-50 Jugend und Profis mache.
War diese deutsche Meisterschaft in diesem Jahr ein Erfolg, der für Ratio Farm Ulm nicht mehr zu toppen ist? Oder anders gesprochen, kann es weiter nach oben gehen, sprich also europäisch?
Ich hoffe, dass es das kann. Wir wurden sehr oft nach der deutschen Meisterschaft gefragt, so, und werdet ihr jetzt eine Einladung für die Euroleague erhalten? Ich bin zu dem Zeitpunkt schon davon ausgegangen, dass das komplett ausgeschlossen ist, hatte nicht ganz auf dem Schirm, dass es theoretisch möglich gewesen wäre. Also die Chance hätte bestanden. Aber mir war klar, die Euroleague hat insgesamt nicht so schrecklich viel Interesse an Ulm in der Euroleague. Und das ist nachvollziehbar. Wir sind ein verhältnismäßig kleiner Markt. Da gibt es einfach spannendere Städte in Europa, die perspektivisch für eine Liga wie die Euroleague mehr Sinn machen. Also habe ich immer gesagt, ja, wird nicht passieren. Wir werden im Eurocup antreten und da sind wir auch sehr stolz drauf und freuen uns drauf. Und gleichzeitig sind wir alle Sportler und kennen noch die Zeiten, wo es so war, wo der deutsche Meister in der höchsten internationalen Liga angetreten ist. Und diesen Wunsch möchte ich ein Stück weit auch befriedigt sehen. Ja. Wie wäre das möglich? Indem man den Eurocup gewinnt. Ja, also dann gibt's, glaube ich, wenig Alternativen für die Euroleague zu sagen, ja, Ulm leider doch nicht, sondern es ist so ausgeschrieben, der Sieger darf da antreten. Es hätte dieses Jahr auch Gran Canaria antreten dürfen, die ja den Eurocup gewonnen haben. Und das ist mit Sicherheit ein Ziel, was wir nicht komplett aus den Augen verlieren. Wir wissen, dass es mit Sicherheit nicht leichter zu erreichen ist als den deutschen Meistertitel, aber der war auch nicht leicht zu erreichen und es ist uns gelungen. Also wehre ich mich dagegen, nicht zu träumen, sondern sage, ja, lass uns doch ein bisschen träumen. Ja, es ist jetzt kein festgeschriebenes Ziel, dass wir den Eurocup gewinnen müssen, aber wenn wir es denn tun, dann ist das ein weiterer toller Beweis für unsere Arbeit, für unsere hoffentlich gute Arbeit. Und dann würden wir mit Begeisterung in die Euroleague einziehen mit einer jungen Mannschaft, die auf dem Papier keine Chance hatten, und würden trotzdem versuchen, alle zu überraschen.
Was hat sich denn für dich persönlich als Mensch durch diesen Titel verändert?
Nichts. Also mir fällt jetzt spontan nichts ein. Ich muss vielleicht noch mal ein bisschen länger über die Frage nachdenken, aber es hat
sich... Mehr Anfragen, mehr Schulterklopfer, mehr...
ja, das natürlich, aber
ein bisschen,
ich frage mich, bin ich noch der gleiche Mensch wie vorher? Und ich hoffe, dass...
leider ja.
leider ja. Dass die Zeitgenossen, Weggefährten, die mich gut kennen, meine Familie, dass die alle sagen werden, er hat sich nicht verändert. Ja, ich fände es eher schlimm, wenn das jetzt aus mir einen anderen Menschen machen würde. Ich möchte mich nicht über einen Titel definieren. Ich möchte mich darüber definieren, ob ich zugewandt anderen Menschen bin, ob ich zuhören kann, ob ich hilfsbereit bin. Das soll mich als Menschen ausmachen und nicht, dass ich einen kleinen Anteil an einem sportlichen Erfolg einer Profi-Basketballmannschaft hatte.
Du sagst gerade, du willst dich nicht über Titel definieren, machen aber solche Erlebnisse, nämlich Titelgewinne, nicht auch hungrig auf noch mehr Titel?
Ja, also ich war vorher hungrig und der Hunger hat jetzt nicht nachgelassen. Erfolg ist schon was sehr Schönes, einen, sag ich mal, individuellen Weg zum Erfolg zu finden und den auch immer wieder neu zu definieren, ist wahrscheinlich sogar noch schöner. Also klar waren die Feierlichkeiten ganz beeindruckend. Das hat auch jedem riesig Spaß gemacht. Aber wenn man dann überlegt, welche Emotionen wir mit einem Viertelfinalsieg gegen Berlin ausgelöst haben, wie wir uns gefühlt haben, als wir München überraschen konnten, ja. All das war mindestens genauso viel wert, ja, welche Freundschaften sich auf diesem Weg entwickelt haben. Das ist mindestens genauso viel wert. Und deswegen habe ich weiterhin Freude am erfolgreich oder am Versuch, erfolgreich zu sein, ja, und an dem Weg dorthin.
Du warst ja jetzt extrem erfolgreich als Trainer und als Sportdirektor in Ulm. Da muss es doch auch Anfragen für beide Positionen aus dem Ausland gegeben haben.
Als Trainer gab es keine Anfragen. Im Bereich des Sportdirektors gab es Interesse aus dem Ausland, was sich aber nicht dahingehend konkretisiert hat, dass ich ein Angebot erhalten habe.
Bist du denn offen? Du hast vorhin darüber gesprochen, Schottland, was es für deine Entwicklung bedeutet hat. Bei dem, was du in Ulm aufgebaut hast. Also ich kann mir dich schwer vorstellen, in Deutschland in einem etablierten Club, sondern dann eher vielleicht wirklich in einem Projekt, was du nochmal hochziehst, vielleicht auf eine andere Art und Weise. Aber ich glaube, du bist jetzt nicht der Typ, der sich in Deutschland in ein in Anführungszeichen gemachtes Nest setzen möchte. Sehe ich das richtig? Also wäre für dich das Ausland ein logischer nächster Schritt? Oder könntest du dir auch vorstellen, bei Bayern, bei Alba zu arbeiten?
Schwierige Frage. Also ich weiß nicht, ob das Ausland ein logischer nächster Schritt ist. Ich versuche, ohne Scheuklappen durchs Leben zu gehen. Insofern würde ich auch nicht kategorisch ausschließen, dass es in Deutschland für mich Adressen geben könnte, die ich spannend finde. Ich mache auch keinen Hehl daraus, dass es mich reizen würde, zu sehen, ob das, was ich hier auf dem Ulmer Level gemacht habe, ob sowas auch auf einem Euroleague-Level möglich wäre. Das ist für mich reizbar. Und gleichzeitig ist es jetzt aber auch nicht, wie du sagst, der logische nächste Schritt. Ich halte es für einen komplett logischen nächsten Schritt, auch hier zu bleiben und das hier weiterzuentwickeln. Ich bin in einer privilegierten Situation, dass ich diese Arbeit, die ich hier mache, sehr schätze und dass ich sie sehr... Also das ist eine tolle Arbeit, die ich hier machen darf. Und es muss einiges passieren, dass ich dieses hier aufgebe für eine andere Situation. Und ich kann, also wer weiß, wie lange das ist, kann ja sein, in 2 Tagen haben sie keinen Bock mehr hier auf mich. Aber momentan kann ich noch zu Alternativen Nein sagen, ja, wenn sie denn dann kommen. Und eine Alternative muss schon sehr, sehr spannend wirken, dass ich Ulm verlasse, weil ich fühle mich hier sehr wohl. Ich bin hier sehr ambitioniert. Ich bin hungrig auf neue Aufgaben, auf Weiterentwicklung. Da muss schon einiges passieren, dass man mich hier wegkriegt.
Könnte eine Alternative denn sein, mal komplett außerhalb des Basketballs mal was zu machen?
Ja, auch das kann ich mir vorstellen. Es sagt vielleicht euch was, die Personalie Bernhard Peters, die habe ich so auf dem Schirm. Das war einer der ersten, der aus seiner Comfort Area, nämlich dem Hockey, Feldhockey, war damals sehr erfolgreicher Nationaltrainer, Bundestrainer, der aus dieser Komfortzone ausgebrochen ist und sich in anderen Sportarten versucht hat. Ja, also interdisziplinär, sehr offene Herangehensweise, die ich unglaublich spannend finde. Ja, warum soll das, was wir hier im Basketball machen, nicht angepasst auch in anderen Sportarten funktionieren? Ja, wenn man glaubt, dass ich da Qualitäten besitze, die einer Organisation helfen könnten, ich fände diesen Gedanken auf jeden Fall sehr spannend. Also ich würde mich dem nicht verschließen.
Und das hast du während deiner Licherzeit auch nebenbei als Basketballjournalist gearbeitet hast?
Ja, ich wollte mir 2-3 Euro dazu verdienen und habe Artikel über die Oberliga-Teams der Region geschrieben.
Wenn du jetzt ein Porträt über Stefan Koch schreiben müsstest, was wäre die Headline?
Die Headline, das ist das Gute an meiner damaligen Tätigkeit, die wurde nicht mir überlassen, sondern die hat der sportlich verantwortliche Redakteur übernommen. Ja. Also das, was mir bei Stefan einfällt, lässt sich auch nicht in eine Headline unterkriegen. Ja. Möchte ich sehen, die das abdrucken will.
Ich mache die Headline selbst. Leibenat der Blödmann, Koch der Blödmannsgehilfe.
Ja, umgekehrt hast du mich immer bezeichnet.
Dütschke der Blödmannsgehilfenassistent, um es zu Ende zu bringen.
Jetzt hatten wir so viel Lobhudelei heute hier. So, dann fangen wir mal an. Stefan, was ist denn die größte Macke von Thorsten, wenn du ihn so gut kennst? Jetzt musst du es mal der Öffentlichkeit preisgeben.
Ich finde, ich kenne Macke im klassischen Sinne, kenne ich nicht bei ihm. Wirklich nicht.
Ja, ich glaube, also ich kann manchmal mit meinem Ehrgeiz nerven. Wenn jemand, was weiß ich, sagt, ja, Thorsten, kannst du eigentlich Tischtennis spielen? Und dann sage ich sofort, ja, komm, lass uns ein Spiel machen. Und da kann ich jetzt von einer meiner bittersten Niederlagen auch sprechen. Ich habe gegen Stefan Koch im Tischtennis verloren. Und das nagt heute noch an mir. In meiner grenzenlosen Arroganz war ich mir ganz sicher, dass er keine Chance hat. In anderen Dingen habe ich ihn auch schlagen können. Aber Tischtennis war er klar besser. Mit dem hässlichsten Aufschlag, den ich jemals gesehen habe, hat er mich platt gemacht. Und jetzt kommt mein Ehrgeiz auch schon wieder raus. Ich möchte diese
Rematch.
Ja, ich möchte diese Karte wegmachen.
Gut, aber wenn du jetzt gerade von Macke sprichst, Olli, fällt mir doch eins noch ein. Thorsten ist, und das haben wir schon mal so ein bisschen anklingen lassen, was Sprache betrifft, ein ziemlicher Korinthenkacker, der Leute sehr, sehr gerne korrigiert, wenn sie in der deutschen Sprache grammatikalisch einen Fehler begehen.
Ich finde, das ist ein feiner Zug.
Ich finde, das ist keine Macke. Ich finde, das ist hilfreich für alle Leute, die einfach sprachliche Schwierigkeiten haben, so wie du, Stefan.
Genau. Aber jetzt umgekehrt.
Ich danke Ihnen.
Es kommt ein Return, Thorsten, die größte Macke von Stefan, neben seinen sprachlichen Schwächen.
Neben den sprachlichen Schwächen. Ich weiß, dass er mir mal das Lob ausgesprochen hat, dass ich eine gute Work-Life-Balance besitze. Ja, dass ich in diesem stressigen Job, den der Basketball mitbringt, es schaffe, trotzdem für mein Privatleben Zeit zu finden und sowas. Da habe ich ihm recht gegeben. Das ist in der Basketballwelt immer so ein bisschen, wenn du nicht 80 Stunden arbeitest, dann bist du ja auch nicht komplett involviert. Ja, und ja, liebst du das wirklich so, ja? Also jeder gibt damit an, wie viel mehr er noch arbeitet und so. Stefan hat immer wie verrückt gearbeitet. Und wenn ich sagen würde, er hat eine Macke, dann würde ich ihm sagen, hier und da hätte er sich ein bisschen lockerer machen müssen. Ja. Was aber jetzt nicht wirklich eine Macke ist. Ja. Das wäre ein Ratschlag von jemandem, der es vielleicht manchmal nicht ernst genug genommen hat.
Also der Ratschlag ist gut und der Ratschlag ist auch richtig. Der Zusatz, du hast es nicht ernst genommen, ist völliger Quatsch.
So, aber Olli, wir haben ja noch immer diese Themen, ne, wie was hörst du für eine Musik, was liest du für Bücher und so weiter und so fort. Diesen Part würde ich jetzt komplett dir überlassen, da ich den jungen Mann ja kenne.
Ich weiß, dass er nicht rappt und er will ja auch hier nicht rappen, aber er kann rappen, das haben wir ja gehört, aber er war nur nicht irgendwie geistig dabei, als er gerappt hat. Was ist deine Musik?
Ich mag alles, was wo man eine Gitarre hört, also Rockmusik natürlich, gerne auch was härter. Ich kann mit Punk was anfangen, ich kann aber auch mit irischer Folk-Music was anfangen. Bin, glaube ich, relativ breit aufgestellt. Das liegt daran, dass meine Eltern mir die Möglichkeit gegeben haben, selbst Instrumente zu erlernen. Bin auch nicht abgeneigt, mal was im klassischen Bereich zu hören. Aber wenn ich mich jetzt festlegen würde, dann geht's am ehesten Richtung härteren Rock.
Bist du eitel? Gehst du gerne shoppen?
Oh, ich bin eitel, ja. Also ich gehe bedingt gerne shoppen, also es stresst mich ein Stück weit, aber bei mir wird es das eine oder andere, den einen oder anderen Markenpulli geben oder sowas. Das ist nichts, worauf ich stolz bin, aber ein Stück weit eitel bin ich und habe es bislang noch nicht ablegen können. Habe aber festgestellt, mit dem Alter, was ja auch bei mir voranschreitet, nimmt das zum Glück etwas ab.
Wie bist du in der Küche unterwegs? Mehr der Esser oder auch der Koch?
Ich bin ab und zu der Koch. Mir macht das auch Spaß. Bin aber wirklich, wirklich nicht gut. Wenn ich sagen müsste, machst du jetzt eher das Dessert oder den Hauptgang, dann bin ich eher fürs Dessert zu haben. Hab jetzt letztens Plätzchen gebacken für Weihnachten. Das ist dann auch so eine Familientradition, die ich aufrechthalten wollte. Bin sehr an gutem Essen interessiert, aber insgesamt wirklich kein allzu begnadeter Koch. Da sind mir viele Menschen um Längen voraus.
Welcher Ort auf unserer Erde würdest du unbedingt noch besuchen wollen?
Schwierig. Ich möchte insgesamt die Möglichkeit haben, noch viel zu reisen. Ich finde, Reisen ist eins der größten Privilege. Bin unglaublich dankbar dafür.
Privilegien? Korinthenkacker-Koch.
Geht doch. Ich freue mich ja auch, wenn ihm sowas gelingt. Ich sehe jetzt wieder der Hinweis darauf, dass wir uns per Video zugeschaltet sind. Er lächelt wie ein Vierjähriger, der zum ersten Mal Weihnachten wahrnimmt. Und das hat er verdient. Das hat er jetzt wirklich verdient. Dieses Privileg des Reisens, um hier den Genitiv zu nutzen, ist ein großes, was man als Basketballtrainer und letztlich auch als Sportdirektor nur unzureichend ausnutzen kann. Ich hoffe, irgendwann wird es die Zeit geben, wo ich das umfangreicher machen kann. Und dann bin ich jetzt nicht so, dass ich automatisch sage, je weiter weg, desto besser oder je außergewöhnlicher, desto besser. Ich muss nicht unbedingt mit dem Rucksack durch Indonesien oder Vietnam. Ich stelle auch immer wieder fest, dass es unglaublich schöne Flecke in Deutschland gibt. Und ich weiß nicht, wohin es mich noch ziehen soll. Die Tatsache, dass ich reisen möchte, die ist auf jeden Fall groß geschrieben.
Franck Ribéry, Russell Crowe und Gerhard Schröder haben am gleichen Tag Geburtstag wie du. Mit wem würdest du am liebsten eine gemeinsame Geburtstagsparty machen?
Kommt drauf an, wie die Geburtstagsparty aussieht. Also ich glaube, Franck Ribéry hat da am meisten zu bieten, ja. Was die Action angeht, wenn ich mich mit ihm unterhalten müsste, würde ich sagen, ja, nicht so schrecklich spannend. Also wenn es der Geburtstag beim Italiener nebenan ist, dann wahrscheinlich am ehesten Russell Crowe. Ich könnte mir aber auch Gerhard Schröder vorstellen, einfach um ja zu erfahren, wie sich jemand so im Alter entwickelt, so eine Altersstourheit und eine Resistenz entwickelt. Bei ihm wird es nicht nur mit dem Alter zu tun haben, sondern auch, weil er mal der Bundeskanzler war. Ja, aber ich fand seine Vita immer recht spannend. Und wenn ich so die letzten 10, 15 Jahre sehe, bin ich eher erschreckt. Aber auch darin kann ich eine gewisse Faszination entdecken und wäre durchaus offen für einen gemeinsamen Geburtstag.
Stefan.
Ja.
Jetzt
haben wir es.
Jetzt haben wir unser. Ja, eine Podcast-Folge ohne Thorsten, wo du alles über Thorsten Leibniz erzählst. Können wir auch mal machen.
Nein, aber.
Er hat schon ein bisschen zu viel rausgehauen.
Ja, ne?
Aber Fakt ist ja, die erste Folge im neuen Jahr brauchst du einen ganz besonderen Gast. Und wenn du den Architekt des Überraschungsmeisters, des vielleicht größten Überraschungsmeisters in der Bundesliga-Geschichte hast, besser geht's doch nicht. Dass ich den jetzt zufällig gekannt habe, ist halt Pech.
Ja, für wen?
Für Thorsten.
Falls ihr mal einen Podcast über Stefan macht, fragt ihn doch einfach, was es mit den zwei unterschiedlichen Schuhen auf sich hat. Ja? Das ist eine Geschichte, die er dann vielleicht auch preisgeben möchte. Aber heute möchte ich darüber nicht mehr reden.
Dann lassen wir so stehen, Leibi.
Lassen wir so stehen. Er hat mich neugierig gemacht, aber egal. Das Jahr ist ja noch lang. Es hat gerade angefangen. Hast du irgendeinen Vorsatz? Bist du jemand, der nach Vorsätzen lebt? Oder sagst du, so alles gut, wie es ist?
Ja, doch. Also ich bin jetzt so keiner, der dem das brutal wichtig ist. Aber ich habe mir schon vorgenommen, im kommenden Jahr mich wieder ein bisschen besser zu ernähren und ein bisschen mehr Sport zu machen. Also diese ganz unspannenden Dinge, die sich jeder vornimmt. Ja, also ich würde jetzt gerne mit einer interessanteren Antwort aufwarten, aber bei mir ist es tatsächlich ein bisschen mehr Sport, ein bisschen bessere Ernährung. Und das, was man sich immer vornehmen sollte, nehme ich mir natürlich auch vor, mehr Zeit für die Familie.
Das wünschen wir dir. Auf jeden Fall. Danke für die Zeit, danke für die Einblicke. Bleib vor allen Dingen gesund in diesem Jahr und dass alles, was du dir wünschst, auch in Erfüllung geht.
Danke.
Viel Spaß auch, mit euch. Ich sag auch noch kurz was, arbeite an deinem Tischtennisspiel, dass du beim Rematch wieder nicht völlig beschissen aussiehst.
Also liebe Fernsehsender, bewirbt euch bei uns. Das kann man bestimmt live irgendwo wunderbar zeigen.
Ja, ich bin mir halt immer noch nicht so sicher, ob nicht ganz viele Zuschauer abschalten werden, wenn sie diesen Aufschlag sehen, den der Stefan da macht. Ja.
Nicht macht, zelebriert.
Auf jeden Fall machst du jetzt das neugierig, dass wir das mal sehen
wollen. Das kann kleine Kinder wirklich erschrecken, ja, wenn sie das Gesicht dabei sehen. Das macht Angst. Ja, und das löst was in einem aus. Und das ist nicht übertrieben, wenn ich davon im Trauma spreche.
Lust für heute.
Dann muss dieser Kampf an der Tischtennisplatte nach 22 Uhr stattfinden.
Ganz genau.
In diesem Sinne, alles Gute. Thorsten, Holger, Axel, Leibener, danke für deine Zeit.
Und danke euch.
Das war Talking Basketball mit Thorsten Leibener, mit Stefan Koch und mit Olli D. Ein weiterhin schönes Jahr noch. Bis dann.